Ihr habt es schon kurz anklingen lassen, wir werden uns in den nächsten 2 Monaten durch das Buch, 2. Buch Mose hindurch bewegen und immer wieder einzelne exemplarische Geschichten anschauen und uns die Frage stellen, was hat das mit uns als Gemeinde zu tun? Es wird um Umbrüche gehen, um Aufbrüche gehen, um Vertrauen, um was dieses Volk Israel mit der Gemeinde heute zu tun hat. Wir werden nicht alle Texte durchgehen, keine Sorge. Ihr werdet vielleicht sogar feststellen, dass gerade einige der Bekannten wegfallen. Aber wir haben dafür andere rausgesucht. Zum Hintergrund, um ein bisschen zu verstehen, wo wir heute starten wollen. Es war eine riesen Flüchtlingswelle. Noch viel größer als das, was heute hier so passiert. Es war eine riesen Flüchtlingswelle. Das ganze Land, heißt es in der Bibel, hatte eine Hungersnot. Überall sind die Menschen auf der Suche gewesen nach Essen. Und auch Josef erging es so. Und auch er und seine ganze Familie sind schließlich in Ägypten gelandet, auf längerem Wege. Und als sie dort angekommen sind, da waren sie die Helden. Josef, der zweitwichtigste Mann damals in dieser Weltherrschaft Ägypten, hatte Einfluss und die ganze Familie, das waren Gute. Sind da so reingekommen, das beste Land. Gute Gegend, direkt am Fluss. Die Leute haben sie respektiert. Es waren Fremde, ja, aber sie waren respektiert. Sie waren fest verwurzelt. Sie sind gut angekommen. Nach 430 Jahren, heißt es in der Bibel, da ist man angekommen. Ich weiß nicht, wie es in Schöneich ist, ob man da immer noch ein Neigschmeckter ist nach 430 Jahren. Aber nach 430 Jahren, da kannst du dich nicht mehr erinnern, wie das war, als du hergekommen bist, weil schon dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa hier geboren ist. Du gehörst dazu. Du kennst dich aus, du weißt, wo der Edeka um die Ecke ist, du weißt, ne, wie man die Sachen erreicht hier im Ort, du kennst die Bürokratie, so das Klima, du weißt, welche Klamotten du anziehen musst und du weißt so die kulturellen Gepflogenheiten in dem Land. Und ich stelle mir das schon spannend vor, so als 13-jähriges Mädel in Ägypten damals, wie es denen wohl gegangen ist, so wie sie sich gefühlt haben. Die Eltern von diesen Israeliten, die werden garantiert jeder sein Häuschen gehabt haben. Ich stelle das mir so ein bisschen wie so ein schönen Eicher vor. So ein Häusle, ein Auto, das Vieh, der Garten, dann hinten noch so eine Baumwiese, so Obstwiesle. Die haben sich wohlgefühlt, die waren ja, verwurzelt, wenn du so willst. Und immer wieder, ganz interessant, auch im weiteren Verlauf der Bibel, erinnert sich Gott an diesen Punkt und sagt, erinnert ihr euch noch, als wir aufgebrochen sind in Ägypten? Ihr wart mal Flüchtlinge. Immer wieder, es gibt ganz viele Stellen, da heißt es hier, und wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, so sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wenn ein Einheimischer unter euch so soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Immer wieder erinnert hier Gott sie an diese Situation zurück. Bis heute gilt das. Ganz anders wie heute so manches Wahlversprechen. Ja, wir hatten es jetzt erst letzte Woche, hat die AfD im Wahlprogramm groß beschlossen, Fremde, keine Nachzügler, wollen wir hier nicht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott immer wieder erinnert. Dieses Volk war nach 430 Jahren auf einmal ein unterdrücktes Volk. Ich vermute, das ist schleichend gegangen. Am Anfang waren sie die Helden, die Großen, die geholfen haben. Und am Ende waren sie diejenigen, die fortgejagt wurden. Das war schrittweise. Wir wissen auch nicht alles, was da genau passiert ist und wie das dazu gekommen ist. Aber wir wissen zum Beispiel, dass auf einmal die Dezimierung stattgefunden hat. Ne, bei Mose, der war einer von denen, die überlebt haben. Aber die Kinder wurden dezimiert, weil das Volk der Ägypter Angst hatte. Und was da noch alles war, das wissen wir gar nicht so im Detail, weil die Bibel nicht darüber schreibt. Aber wir können davon ausgehen, dass ähnlich wie es Lilly auch beschrieben hat, dieses Volk einen großen Hunger hatte, endlich wegzugehen. Immer wieder lesen wir das in der Bibel, dass sie flehten zu Gott. Sie wollten weg. Aber wohin hätten sie gehen sollen? Ägypten war groß und es gab nichts, wo sie hätten hingehen können. Abgesehen davon hatten sie politisch keinen Einfluss mehr. Und dann ist dieses unterdrückte Volk noch an so einer, hängt noch an so einer Erinnerung vom Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa. Ich weiß nicht, ob ihr euren Ur-Ur-Ur-Ur noch den Namen wisst von dem Opa, aber der hat eine Verheißung gekriegt. Eine Verheißung, dass es einmal ein gelobtes Land geben wird, in dem sie hineinkommen werden. Und daran haben die sich geklammert. Das war so die letzte Hoffnung, aber die war schon ziemlich weit weg, wenn man das so möchte. Angenommen, mein Uropa hätte mal ein Versprechen gekriegt, ja, braucht schon viel Glaube daran, dass das noch funktioniert. Ein Versprechen an ein gelobtes Land, an ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das war so die, damals die Beschreibung des ultimativ Besten. Gott selbst wird sie dorthin führen, hatte er versprochen. Und er hat es festgemacht, fester als nur so ein Versprechen. Er hat einen Bund geschlossen damals und gesagt, wir machen einen Bund. Das ist das Festeste, was überhaupt geht. Ich bring euch dahin. Das passiert. Und jetzt beten sie und sagen, Herr, komm doch bald und führe uns in dieses gelobte Land. Komm doch endlich. Und dann beauftragt Gott Mose, mit einer Botschaft zum Volk Israel zu gehen und sagt, ich habe euch gehört. Ich habe euer Schreien gehört, euer Flehen. Ich, euer Gott, halte mein Versprechen. Ich werde euch aus dieser Sklaverei herausführen. Und Mose kommt nach Israel, wie es Gott vorhergesagt hatte, wollte dann aber auch der Pharao nicht mitziehen. Es hat 9 Plagen gebraucht. 9-mal, gehen wir heute nicht im Detail ein, 9 Plagen sind gekommen und gegangen und jedes Mal hat der Pharao versprochen, also gut, mach's wieder rückgängig und dann dürft ihr gehen. 9-mal hat er sich wie so ein Fähnchen im Wind immer wieder gedreht. Wenn sich die politische Lage geändert hat, hat er auch seine Meinung geändert. 9-mal wurden sie enttäuscht. Er wollte ja nicht die billigsten Arbeitskräfte verlieren, die Sklaven. Und nach dieser 9. Plage geht Mose ein 10. Mal hin und kündigt an, was Gott ihm ausrichten lässt. Dort steigen wir heute ein. Gott lässt ihm ausrichten, weil du mein Volk nicht ziehen lässt, wird eine letzte Plage über das ganze Volk der Ägypter kommen. Alle Erstgeborenen, angefangen vom größten Sohn des Pharaos bis zum der Waschfrau da drüben, von dem ihr der erste Sohn, alle Erstgeborenen werden sterben im ganzen Land Ägyptens. Und nicht nur das, auch von den Tieren im Feld und von den Tieren im Stall. Überall wird das Erstgeborene sterben. Und es wird ein Geheul, ein Geschrei geben in ganz Ägypten, weil überall der Erstgeborene gestorben ist. Und danach, lieber Pharao, danach wirst du uns anbetteln, dass wir doch endlich gehen. Dem Volk Israel ließ Gott aber durch Mose etwas anderes ausrichten, nämlich was das Leben, eine Sache, die das Leben der Juden ab diesem Zeitpunkt für immer verändern würde. Eine Sache, die bis heute Auswirkungen hat, denn er gibt ihnen eine neue Zeitrechnung. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Er sagt ihnen, ab jetzt zählen wir neu. Es war so ungefähr im April, so bei uns würden wir so denken. Ne? Und dann sagt er, ab jetzt soll der Monat, dieser Monat, der erste im Jahr sein. Wir ändern die Zeitrechnung, denn ab jetzt schreibe ich ein neues Kapitel. Und am 14. Tag dieses Monats sollt ihr ein Lamm nehmen. Ein unbeflecktes, ein männliches, einjähriges Lamm, das keine Fehler hat. Und ihr sollt es schächten, also schlachten und das Blut auffangen und an eure Türpfosten schmieren. Und dann heißt es hier, in 2. Mose 12, für diejenigen, die mitlesen möchten. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägyptens schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land der Ägypter schlagen werde. Und dann gab er ihnen noch eine letzte Anweisung für das Essen in dieser Nacht vom 14. des ersten Monats, also in dieser neuen Zeitrechnung. Er sagt, ab sofort sollt ihr dieses Fest jedes Jahr feiern. Dieses Fest, was als das Passafest eingeht, sollt ihr jedes Jahr feiern, um euch daran zu erinnern, dass das Blut dieses Lammes euch gerettet hat, dass ich euch verschont und gerettet habe. Und so geschieht's. Es ist Mitternacht am 14. Mai, am 14. des Tages, im 1. des Monats. Und da ging der Engel des Herrn durch das ganze Land und er schlug alle Erstgeborenen. Angefangen vom Sohn des Pharaos bis hin zur jüngsten, vom einfachsten Magd, der Erstgeborene, alles Vieh, von allen Rindern, von allen Schafen. Nur dort, wo er das Blut des Lammes an den Türen sieht, geht er vorüber. Dort schont er. Dort darf er nicht hinein. Und kurz nach Mitternacht, da heißt es in der Bibel, steht der Pharao von seinem Bett auf. Von seinem Bett und stellt fest, sein Sohn ist tot. Und dann geht ein Geheul, ein Geschrei durchs ganze Land. In der Bibel heißt es, es gab nicht ein einziges Haus, in dem nicht ein Toter war. Das müsst ihr euch mal vorstellen, in jedem Haus der Ägypter, nur nicht bei den Israeliten, ist eine Person gestorben. Und vielleicht kennt ihr so Kulturen, in denen viel lauter geklagt wird noch als bei uns. Wir sind ja eher so ein bisschen auch introvertiert an manchen Stellen. In anderen Kulturen wird laut geschrien und geklagt. Und um Mitternacht erhebt sich ein Geschrei über das ganze Land. Nicht nur so ein Ort wie Schöneich, sondern der ganze Landkreis. Ganz Deutschland. Es heult, es schreit nachts, es gibt ein Wehklagen. Und die Israeliten, wisst ihr, was die zu diesem Zeitpunkt tun? Die sind nach dem Geheiß Gottes in ihren Häusern und essen das Lamm. Sie essen es in Eile, wie es Gott geboten hat. Und sie hören das. Da gab es keine geschlossenen Türen. Das ist ein richtiger gruseliger Moment, gell? Da gab es nicht so dichte Fenster wie bei uns. Im ganzen Ort schreit es und sie wissen ganz genau, Gott hat uns jetzt gerade verschont. Hier beginnt was ganz Neues. Und der Pharao ruft Mose und Aaron zu sich und sagt, geht, geht. Hauptsache, ihr seid weg. Und nicht nur der Pharao, sondern das ganze Volk, könnt ihr euch vorstellen. Die sagen, geht, sie bedrängen sie. Verlasst unser Land, haut ab. Nehmt mit, was ihr wollt. Und die Israeliten gehen sogar her und sagen, hey, gebt uns euren Schmuck. Eure Goldgefäße, eure silbernen Tassen, das hat Gott ihnen gesagt, sollen sie verlangen. Und ja, sie geben es ihnen, Hauptsache weg. Ein ganzes Land ist in Trauer und die Israeliten, die haben gepackt, die waren vorbereitet. Seit 7 Tagen haben sie sich vorbereitet, die hatten ihr Zeug schon hingerichtet. Die hatten nicht einen Umzugswagen, wie wir heute, wenn wir umziehen würden. Sie haben fast alles zurückgelassen, aber ihr Vieh haben sie mitgenommen, ihre Habseligkeiten haben sie mitgenommen und die Schätze Ägyptens haben sie mitgenommen. Und am nächsten Tag, nach dieser Mitternachtsaktion, dieser gruseligen Aktion, sind sie losgelaufen. In der Bibel heißt es 600.000 Männer. Plus die Frauen und die Kinder. Also 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Eine Riesenmasse. Und sie sind losgelaufen. Mit erhobenen Händen ins Unbekannte. Sie waren Flüchtlinge auf der Flucht. Wohin es genau geht, was passieren würde, wussten sie selber nicht, aber sie wussten nur, wir gehen los. Das hat mich so ein bisschen an dich erinnert, Lilly, wo du gesagt hast, wir hatten keine Ahnung, was in Deutschland auf uns zukommen wird. Die hatten ja damals nicht mal Radio, aber sie wussten, Gott hat versprochen, da geht's hin. Und dann sind sie losgegangen. Jetzt könnte man vielleicht denken, auch Flüchtlingsgeschichten haben wir ja schon genug, überall Flüchtlinge. Ne? In Deutschland haben wir Flüchtlinge, im Radio, im Fernsehen haben wir Flüchtlinge. Bitte nicht nochmal eine Flüchtlingsgeschichte. Aber weißt du was, das ist keine normale Flüchtlingsgeschichte, das ist deine Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Und das ist ein Thema, warum ich die Bibel so sehr liebe. Die Bibel, wie sie an dieser Stelle und mit dieser Geschichte prophetisch hineinspricht in unsere Zeit und in die Zeit Jesu. Wie die Bibel nur Sinn macht, wenn wir sie zusammenlesen. Ich liebe diese Bibel, weil sie so geheimnisvoll ist. So die Jüngeren unter uns, da gibt es so Marvel Universe, ne? So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre verschiedene Filme hintereinander. Und bei den neuesten Filmen stellt man fest, da kommen Dinge auf, die im ersten Film passiert sind. Und die gehören alle zusammen und das ist verquickt miteinander. Und so ähnlich ist die Bibel. Die Bibel ist von einem Autor geschrieben. Und das stellen wir an so einer Geschichte fest. Denn hier spricht Gott in eine Sache hinein, die viele Jahre später erst in Erfüllung geht. Nur mal so ein paar Parallelen, ohne dass wir jetzt in die zu Tiefe gehen können, aber das lohnt sich, das auch mal zu Hause durchzustudieren oder auch als Hauskreis, wenn ihr sagt, das wäre mal ein spannendes Thema, macht es unbedingt und schlagt die Verse nach. Das Volk Israel, das Volk Gottes, das hier genannt wird, das sind wir. Immer wieder lesen wir in der Bibel, wir sind eingepropft, wir sind dieses Volk, wir sind das Volk des Herrn. Mitbürger im Himmel heißt es an einer Stelle. Wir sind Christen und als Christen sind wir das Volk des Herrn. Dann geht es weiter. Diese Israeliten, die wollen in ein gelobtes Land. Sie warten auf ein Land, das einmal noch kommen wird, das sie aber noch nicht sehen können. Und auch wir warten auf ein gelobtes Land. Auf ein Land, das wir noch nicht sehen können, aber es ist uns verheißen, es ist uns versprochen. Wie beim Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa. Es ist versprochen. Gott hat versprochen, dass das einhalten wird. Ganz unbekannt. Und da heißt es zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 12, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Es gibt unglaublich viele Verheißungen in der Bibel. Das lohnt sich nachzuschlagen. Dieser neue Himmel und diese neue Erde, die einmal kommen wird. Dann hat Jesus mit dem Volk Israel damals einen Bund geschlossen und wir reden heute von dem neuen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Einen Bund, der schon im Alten Testament angekündigt wird. Und im Abendmahl, wir haben es an Karfreitag erst davon gehabt, erinnern wir uns an diesen Bund, der Bund in Christi Blut, dem Lamme Gottes. Und dann, wo kommen wir hin? In ein Land, das in dem Milch und Honig fließt. Ja, sogar noch viel besser. Wir haben noch viel schönere Verheißungen für dieses Land. Da heißt es, Gott wird einmal abwischen alle Tränen. Es wird kein Leid mehr sein. All das wird weg sein. Wolf und Lamm werden nebeneinander sitzen und miteinander Gras fressen. Die Bären und die Kühe können zusammenweiden. Schwerter werden umgeschmiedet zu Pflugscharen. So viele Verheißungen auf dieses gelobte Land hin, was einmal uns erwarten wird. Gott führt dieses Volk Israel höchstpersönlich. Und Jesus führt uns. Gott führt uns. In der Bibel heißt es nicht nur, Jesus zeigt uns den Weg. Nein, sogar noch eins obendrauf, Jesus ist der Weg, der einzige Weg, um gerettet zu werden. Er hat für uns den Weg bereitet, er hat ihn frei gemacht. Durch sein Blut, Jesu Blut, wurde es erst möglich, dass wir gerettet werden. Es geht gerade so weiter, es gibt unendlich viele Parallelen, das ist so spannend, da lohnt es sich mal eine ganze Woche dazu zu machen, so ein Bibelstudium. Und die Israeliten, die beten, Herr, komm bald wieder, komm bitte, mach ein Ende, führe uns in dieses Land. Und so bitten auch wir als Christen, Herr, komme wieder. Führe uns in dieses Land, in die ewige Heimat. Die Zusammenhänge sind unübersehbar und auch Jesus greift immer wieder diese Zusammenhänge auf und stellt sie klar, die sind wirklich da. Und wir tun gut daran, als Gemeinde uns immer wieder auch auf dieses Volk, das wir auch sind, zurückzuerinnern. Ich bitte euch, springt mal mit mir zusammen nochmal ein bisschen zurück wieder in der Geschichte. Und zwar so ungefähr, stellt euch vor, die Israeliten sind seit ungefähr 100 Jahren im Land. Also Josef ist angekommen mit ihm und jetzt 100 Jahre sind ins Land gegangen. Wie ging es denen wohl? Nach 100 Jahren, da hatten sie noch politischen Einfluss. Da wussten sie noch, wie die Sachen laufen. Die hatten schon ihr Häusle. Alle Generationen sind schon hier geboren, kennen sich schon aus. Und jetzt stell dir mal vor, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal umgezogen bist, keine Ahnung, aber wenn, spannende Frage, wer von euch ist in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren weiter als 20 Kilometer weggezogen? In den letzten 5 Jahren, mal ganz kurz strecken. Jawohl, super. Wer ist in den letzten 50 Jahren, oh, schon größer, mehr als 20 Kilometer umgezogen? Das ist schon größer, ja. Jetzt, wer ist in den letzten 100 Jahren mehr als 20 Kilometer umgezogen? Nochmal ganz kurz. Jawohl, das sind schon einige mehr. Diese Israeliten waren seit über 100 Jahren fest an ihrem Platz. Die kannten sich aus. Und jetzt stell dir mal vor, jemand würde dir, du warst 100 Jahre hier an dem Ort, immer schon mit deiner Familie, sagen, da gibt es ein gelobtes Land. Ich weiß, dir geht es hier gut. Du hast dein Häusle, du hast dein Vieh, du hast dein Obstwiesle, aber das alles lass liegen. Wir packen einen Rucksack und wir gehen los. Da gibt es ein gelobtes Land. Gott hat es versprochen, steht in der Bibel. Wir gehen los. Aber das, bist du dir sicher? Da geht schon ein bisschen was mit mir, weil ich will es ja nicht zurücklassen. Ich weiß nicht, wie attraktiv so ein gelobtes Land ist, wenn ich eigentlich alles habe, was ich will. Das erinnert mich so ein bisschen an Manfred Siebald, das Lied kennt ihr, ne? Wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Und jetzt sind noch mal ein paar hundert Jahre mehr dazu gegangen. Auf einmal ist eine Krise da bei den Israeliten. Und diese Krise treibt sie dahin zu sagen, ja, wir wollen dieses Land verlassen. Sie erinnern sich durch diese Krise zurück an ihren Gott und an die Versprechen, die er gegeben hat. Unser Gottesdienst heute steht über diesem Thema Aufbruch. Aufbruch. Und als Merkhilfe, das Wort Aufbruch schlüsseln wir heute auf in zweimal Auf und einmal Bruch. Das kann man sich merken. Wenn heute daheim dann jemand fragt, so, um was ging es denn so, dann sagst du zweimal Auf und einmal Bruch. Und dann kann er fragen danach, hä? Dann kannst du erklären. Das ist gut. Die meisten Buchstaben von diesem Wort Aufbruch sind Bruch. Es hat einfach mehr Buchstaben, deswegen starten wir auch da. Aber zum Auf geht's, los geht's, wir legen los, gehört immer auch ein Bruch. Da gehört immer auch der Bruch der Veränderung. Ich weiß nicht, wenn man so eine Pflanze sieht, so jetzt geht's ja überall los, so die ersten Blumen, alle mit grünem Daumen. Bei uns im Garten kamen jetzt auch die ersten Blumen raus. Das geht immer nur dann, wenn ein Same stirbt, wenn der Same aufplatzt und was Neues rauskommt. Neues Auf geht immer mit einem Bruch einher. Dummerweise haben wir manchmal so eine romantisierte Vorstellung von Aufbrechen. Also ich wünsche mir das auch, ich nehme mich da nicht raus. Aufbrechen, das klingt so gut, so positiv, das Bruch wollen wir gar nicht hören. Aufbrechen klingt wie Fahrt aufnehmen, beliebt sein. Am besten keine Änderung, aber alles wird besser. Alles bleibt, wie es ist, aber nur besser. Keine Probleme, kein Geld, alle lieben mich. Es wird besser, aber eben Aufbruch. Bei den Israeliten jedoch ist genau das Gegenteil der Fall. Anstatt Fahrt aufzunehmen, sind sie einmal fest am Toten Meer. Sie kommen nicht mehr weiter. Stecken sie fest. Anstatt beliebt zu sein im ganzen Volk, werden sie rausgeschmissen, fortgejagt. Geht nur, Hauptsache weg. Anstatt Sicherheit haben sie Unsicherheit, Unbekanntes. Sie wissen nicht, wo es hingehen wird. Keine Ahnung, was passieren wird. Sie müssen auf einmal Gott vertrauen. Früher hatten sie ein Dach über dem Kopf. Früher wussten sie, welche Früchte es im Land gibt. Früher wussten sie, wo der Edeka ist. All das auf einmal weg. Und das hören wir auch immer wieder später dann im Lauf der Geschichte. Immer wieder kommt das raus, dass die Sicherheit weg ist. In 4 Wochen wird Martin mit uns dieses Thema nochmal vertiefen. Der Aufbruch, der war kein Weiter-so, sondern das war ein harter Bruch. Ein harter Bruch mit ihrer Vergangenheit. Sie haben alles zurückgelassen. Sie haben alles dagelassen. Ihre Kultur, alles hinter sich gelassen. Sie sind einen neuen Weg gegangen. Vor ihnen lag ein Weg voller Unbekanntem. So ein harter Bruch. Sie mussten zu 100% vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott es gut macht, dass er es gut mit ihnen meint. Und es gab garantiert auch Zweifler. Ich stelle mir so einen 13-jährigen Teenager vor, der dabei sitzt und sagt, Mama, müssen wir wirklich gehen? Den Jungen aus der Nachbarstraße, den mag ich eigentlich. Ich will eigentlich nicht weg. Oder der ältere Herr, der sagt, boah, ich weiß nicht, ob das für mich noch dran ist. Für die Jugend vielleicht. Und wisst ihr, nach 430 Jahren, da gab es Vermischungen, garantiert. Da hat die eine den Ägypter drüben geheiratet und das hat sich alles vermischt. Da gab es nicht eine klare Israeliten und das sind die Ägypter. Das war sehr verwoben, es war eng. Und wo was verwoben ist, da muss auch was brechen, um es wieder auseinanderzugehen. Winston Churchill hat einmal gesagt, verschwende niemals eine Krise. Die Krise hat diesen Israeliten geholfen, den Weg zu gehen. In Krisenzeiten hören wir etwas zerbrechen. Meine Brille ist noch heil. Wie so ein Stock. Aber wenn etwas zerbricht, dann tut es oft auch weh. Dann lassen wir was zurück. Doch in Gottes Augen sind das gleichzeitig Gelegenheiten. Gelegenheiten zum Aufbruch. Was ist unsere Krise? Was ist vielleicht deine Krise, in der du gerade steckst? Wir leben in Zeiten von Corona, ne? Das ist natürlich Standard. Wir haben Corona-Krise. Die einen sehen darin die Krise, dass die Krankenhäuser überfüllt werden, die anderen sehen die Krise darin, dass wir nichts mehr dürfen und dass sie eingesperrt werden, aber für beide ist es eine Krise. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass wir vieles nicht mehr dürfen. Manches zerbricht, manches zerbröckelt. Auf der anderen Seite auch, mal ganz ehrlich, wenn vor 10 Jahren jemand zu dir gesagt hat oder vor 2 Jahren, wir machen einen Livestream, ich wäre auch nicht darauf gekommen, das hätten wir nie gemacht. Heute, jetzt gerade in dem Moment, schauen mehr Leute digital zu, als hier in diesem Raum sitzen. Und im Lauf der Woche werden es ungefähr nochmal so viele anschauen. Das hätten wir nie gedacht. Aber diese Krise hat dazu geführt, dass wir was Neues ausprobiert haben. Es gibt aber auch ganz persönliche Krisen. Beziehungskrisen. Ehekrisen. Krach mit den Kindern. Wo sich so anfühlt, als bricht da was. Es ist noch am Bröckeln oder auf Spannung, aber es könnte jeden Moment zerbrechen. Wo die Ehe vielleicht nicht rund läuft oder es bröckelt. Man bruddelt nur noch. Auch das kann eine Chance sein. Eine Chance sein zur Veränderung, Initiative zu zeigen. Seinen Stolz abzugeben und zu bitten, Herr Jesus, hilf mir, meinen Stolz abzugeben und auf den anderen zuzugehen. Zu überlegen, wie kann ich dienen, wie kann ich diese Ehe auch neu entdecken, meine Beziehung wieder neu mit meinen Kindern gestalten. Eine Krise könnte auch das Alter sein, wo ich merke, manche Sachen gehen nicht mehr wie früher. Der eine ist da eher gelassen und sagt, ja, ist halt so. Jemand anders sagt, ich merke, es schwindet. Man ist wie Schwachheit und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist eine Krise, auch wenn sie im Inneren oft stattfindet. Auch dann dürfen wir uns an die Verheißung Gottes erinnern. An die Verheißung, so wie es das Volk Israel tut. In der Krise erinnern sie sich an die Verheißungen und die Bibel ist voll von Verheißungen. Wenn es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Er hat versprochen, dass uns nichts, aber auch gar nichts trennen kann von seiner Liebe. Das hat er versprochen. In Krisenzeiten brauchen wir die Verheißungen Gottes und wir müssen sie immer wieder rausziehen, um zu erinnern, was gilt, was Bestand hat und was sich auch erfüllen wird. Jesus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das dürfen wir tun. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschricke nicht, spricht der Herr. Als Gemeinde, auch wir als Gemeinde stecken in einer Krise, das ist kein Geheimnis. Wir, so die letzten 100 Jahre, so die Entwicklung von den Höhen und Tiefs, die es gab, aber auch wir haben Generationen, die fehlen hier. Die sind einfach nicht da. Manche Dinge, die früher funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr. Auch unbekannte Wege liegen vor uns. Und wir können nichts tun, als auf Gott zu vertrauen. Wir können viel tun, ja. Aber der erste Schritt muss sein, dass wir auf Gott vertrauen. Krisenzeiten, die fühlen sich für uns an wie Kontrollverlust. Als ich gerade das Ding zerbrochen habe, ist mir schier die Brille davon geflogen. Das war für mich eine kleine Krise. So, Krise ist Kontrollverlust. Wir verlieren die Kontrolle, aber nicht Gott. Gott verliert die Kontrolle nicht. Wir hatten vor einigen Wochen das Thema Vertrauen oder Kontrolle. Wenn wir etwas nicht mehr kontrollieren können, dann ist es an der Zeit, es abzugeben an Gott und zu sagen, Herr Jesus, jetzt bist du dran. Ich gebe diesen Staffelstab an dich. Kontrollier du die Situation. Wo es an uns liegt und wir eine Sache in die Hand nehmen sollten, da dürfen wir uns nicht davor drücken. Da müssen wir den Stab behalten. Die Israeliten, sie tun genau das. Sie fliehen zu Gott. Sie rufen ihn und sagen, Herr, du hast es versprochen. Und das dürfen auch wir tun. Wir dürfen uns auf die Versprechen Gottes berufen. Diese Krisenzeiten, die keiner sich von uns wünscht. Ich wette, niemand wird sagen, oh, gib mir die nächste Krise. Ich bin gespannt, was Gott macht. Das will wahrscheinlich keiner. Aber Krisenzeiten führen dazu, dass Gott etwas Neues tun kann. Niemand will, dass in seinem Leben etwas zerbricht, wie ein Aufbruch. In Krisenzeiten geht es nicht darum, einzubrechen, zusammenzubrechen, auch nicht darum, abzubrechen, das Studium zum Beispiel. den Arm zu brechen oder Regeln zu brechen, auszubrechen oder Ehe zu brechen oder womöglich sogar zu erbrechen oder brechen. Aber stattdessen geht es darum, in Krisenzeiten aufzubrechen. Diese drei Buchstaben vorne dran, die machen aus dem Brechen was ganz anderes. Es kann entweder zum Erwürgen sein oder es kann ein Aufbruch in etwas Neues sein. Die drei Buchstaben sind entscheidend und deswegen zweimal Auf und einmal Bruch. Den Bruch hatten wir. Jetzt kommen wir zum Auf. Es geht nicht darum, dass wir unsere Gedanken die ganze Zeit um den Bruch kreisen lassen. Auch wenn Aufbruch nie ohne Bruch stattfinden kann. Aber wenn wir unsere Gedanken nur noch um den Bruch kreisen lassen, dann sind wir bald in der Bruchbude. Also Aufbruch ohne Bruch geht nicht, aber der Bruch darf nicht der Fokus sein. Sonst sind wir verloren, sonst gibt es nur Stillstand. Auch kein Aufbruch, sonst gibt es nur Bruch. Wer nicht mehr den Bruch möchte, wer die Krise nicht verschwenden möchte, wer eine positive Veränderung wirklich möchte, der muss seinen Fokus weglegen vom Bruch. Wer romantische Vorstellungen von Veränderung hinterherhängt, der wird Wurzeln schlagen. Wer sich wünscht Veränderung, aber positiv, aber nichts ändert sich, der bleibt stehen. Da ist Stillstand. Er wird in der Krise stecken bleiben. Wer in seinem Leben die guten alten Vergangenheit nachtrauert, bleibt im Bruch stecken und es kommt zu keinem Aufbruch. Und er wird auch niemals erleben, was Gott Wunderbares bereithält. Was für Verheißungen er schon bereithält. Was ich jetzt gerade gesagt habe, lässt sich ganz leicht formulieren. Vor allem dann, wenn man nicht in einer persönlichen Krise steckt. Das möchte ich dazu sagen. Und das ist mir bewusst. Wenn zum Beispiel vor kurzem ein geliebter Partner oder ein Freund gestorben ist, dann ist die Trauer und der Schmerz noch da. Und sie wird noch lange da bleiben. Und es fühlt sich so an, als würde sie nie verheilen. Und ich möchte das nicht bagatellisieren. Manche Aufbrüche brauchen wirklich Zeit. Und es ist auch in Ordnung so. Und auch während dieser Zeiten gilt genau das. Gott ist da. Er sieht den Schmerz und die Wunden, genau wie es bei den Israeliten getan hat. Er weint mit den Weinenden und richtet auf, die gebrochenen Herzens sind. Und er reicht die Hand, um aufzurichten. Der zweite Punkt, der letzte auch, zweimal auf. Entscheidend beim Bruch ist es die Vorsilbe, das Auf. Einmal auf, weil dieser Aufbruch nur dann segensreich verläuft, wenn man sich auch dafür offen ist, sich geöffnet hat und sagt, ja, ich bin bereit für einen Aufbruch. Sonst, ich kann natürlich als Israelit sagen, nö, will nicht. Und das zweite auf, weil es entscheidend ist, worauf wir schauen, auf wen wir schauen. Nämlich aufwärts zu Gott. Zum Ersten, auf wie öffnen, geöffnet sein. Dieses geflügelte Wort, das kennen wir alle, das gibt es ganz oft so. Vielleicht kennt ihr das so, die sagt einer, da hat sich eine Türe aufgetan. Also ein Sprichwort, das sagen wir auch. Wir meinen damit, da hat sich eine Gelegenheit aufgetan, vielleicht durch eine Person oder durch eine Situation, die mich jetzt vor die Entscheidung stellt, gehe ich durch diese Tür oder nicht? Aber es ist eine neue Möglichkeit. Eine, die bisher noch nie da war. So ein bisschen wie der Videostream vielleicht. Eine Möglichkeit, die bisher nie da war, aber auf einmal hat sich die Türe aufgetan. Aber wir müssen uns entscheiden, gehen wir durch diese Türe oder nicht? Das ist wie im Flur. Also wenn ich im Flur stehe in meinem Haus, dann kann ich mich entscheiden. Ich kann sagen, ich gehe jetzt ins Wohnzimmer oder ich gehe in den Keller. Aber ich kann nicht gleichzeitig im Wohnzimmer und Keller reingehen. Das hat halt so seine Eigenschaften mit den Türen. Und ganz ähnlich müssen sich auch die Israeliten entscheiden. Sie mussten sich entscheiden, gehen sie diese offene Tür? Sind sie offen dafür oder gehen sie sie nicht? Es blieb ihre Entscheidung, auch wenn die Tür offen ist. Vielleicht hat der eine oder andere mal den etwas älteren Mose-Film gesehen. Das ist mir noch so richtig im Kopf geblieben. Steht nicht in der Bibel. Aber ich stelle mir das vor, das ist hochwahrscheinlich, dass es solche Szenen zuhauf gegeben haben wird. Da ist dieser Bruder, ein israelitischer Bruder, der vor dem Passa zu seiner Schwester läuft, die einen Ägypter geheiratet hat. Und er fleht sie an, hey, ich möchte auch bei dir das Blut an die Türen schmieren, meine geliebte Schwester, dass du nicht verloren wirst. Aber es ist die Entscheidung der Schwester, ob sie sagt, ja, das möchte ich oder nicht. Das kann kein Bruder ihr aufdrängen. Und sie sagt, nein, ich bin jetzt Ägypter, ich habe mich für dieses Volk entschieden. Und so stirbt auch ihr Sohn in dieser Nacht. Sie hat sprichwörtlich sich dafür entschieden, nicht durch die Tür zu gehen, die man ihr aufgemacht hatte. Krisenzeiten fordern uns immer heraus. In Krisenzeiten wird unser Leben entscheidend erschüttert. Es fühlt sich an, als gerät alles aus den Fugen. Und dabei zerbricht immer irgendetwas. Das Volk Israel erinnert sich in dieser Krisenzeit an das Versprechen, an die Verheißung Gottes und fleht zu ihm. Damit sind wir beim zweiten auf. Entscheidend bei einer Krise ist, auf wen wir schauen oder auf was wir schauen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was wir in der Krise tun. Der eine oder andere von euch wird auch schon eine persönliche oder eine größere Krise erlebt haben. Und jeder von uns hat so, wir nennen das Bewältigungsstrategien, wie wir umgehen mit einer Krise. Vielleicht, wenn viel Stress auf uns zukommt oder besondere Krankheitsphasen oder etwas anderes in unserem Leben zerbröckelt und wir nicht wissen, was tun, dann hat jeder so seine Strategie. Die einen ziehen sich zurück, wie der andere, man sagt da im Schwäbischen, die maulert oder der bruttelt. Die versuchen es halt rauszuhauen. Oh ja, ich war dann Zeller oder jener oder Politik oder irgendwer, aber man muss es halt mal loswerden. Jemand anders verdrängt, sagt alles weg, diese negativen Gefühle, Hauptsache weg damit. Am besten, ich schalte eine Serie an, ich knipse mich durch, aber ich muss jetzt nicht drüber nachdenken, über die und jene Sache. Alkohol trinken ist so ein Verdrängungsprozess, aber auch exzessiver Sport kann ein Verdrängungsmechanismus sein. Permanent auf Achse sein, ständig unterwegs oder übermäßig essen. Verdrängen ist es immer dann, wenn ich versuche, meine emotionale Gefühlswelt wegzublocken, komme was wolle, wenn ich es nicht mehr zulassen möchte. Und da gibt es andere, die sind selbstzerstörerisch unterwegs. Sie machen vielleicht sich für alles verantwortlich. Ich bin immer das schwarze Schaf in der Familie. Ich bin immer der Schuldige. Ich bin ein Armer, ich bin ein Versager. Aber wisst ihr, was alle diese Bewältigungsstrategien gemeinsam haben? Sie alle funktionieren nicht. Sie alle funktionieren nicht auf lange Zeit. Mal kurzzeitig hilft's. Kurzzeitig hilft es mir, dass ich mal eine Sache loswerde. Ne? Vielleicht Ablenkung so. Ich muss mal kurz nicht drüber nachdenken und kurzzeitig geht es mir besser. Aber wenn ich jetzt das Volk Israel vor mir habe, dann ist es dieses, ach, ich bruddel halt mal. Ja, das könnte mal kurz helfen, da geht es mal kurz Luft gemacht, aber es bringt mich nicht in das verheißene Land, was Gott für mich vorhat. Ich kann auch mal, ja, versuchen, mein Gefühlsleben zu verdrängen, oder, aber das hilft dem Volk Israel nicht wegzukommen. Auch sich zurückziehen oder selbstzerstörerische Gedanken, das hilft alles nichts. Alle diese Strategien helfen nur mal kurzzeitig. Aber keine löst das Problem so richtig. Ganz im Gegenteil, sie verhindern den wirklichen Aufbruch. Und das ist das Gefährliche an diesen ganzen Strategien. Denn ein wirklich lebensverändernder Aufbruch ist nur möglich, wenn wir aufschauen auf Gott. Auf den, wo die Verheißung wirklich herkommt. Die Israeliten, sie rufen in ihrer Not zu Gott. Sie bitten ihn um Hilfe. Es heißt hier, was Gott sagt, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört und über diejenigen, welche sie antreiben. Ja, kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. Eine Verheißung, die wir ganz ähnlich auch für uns haben. Eine wirkliche Lebensveränderung kann ohne diese drei Dinge nicht funktionieren. Zweimal auf und einmal Bruch. Bist du bereit, Gott in deiner Lebenskrise, in deinem Leben handeln zu lassen und auf ihn zu schauen, damit er dich zum guten Ziel führt? Wenn du wirklich, nicht nur mal kurzzeitig, sondern wirklich einen echten Aufbruch möchtest, dann sei bereit für genau diese drei Dinge. Für den Bruch. erlaube es Gott, dass er altbekannte Dinge in deinem Leben zerbricht, auch wenn es weh tut. Gott meint es gut mit dir und seine Verheißungen haben Bestand. Er hat versprochen, dich zu führen. Einmal auf, mach dich auf. Wenn Gott dir eine Tür auftut, sei bereit, sie zu gehen. Geh mutig voran ins Unbekannte, auch wenn du nicht weißt, was kommt. Das zweite auf, wirf all dein Vertrauen nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Auch wenn du dein gelobtes Land, sinnbildlich, noch gar nicht sehen kannst, noch so unbekanntes Terrain ist, vielleicht noch nicht mal am Horizont sehen kannst, so wie die Israeliten, sie konnten es auch noch nicht sehen. Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Ich möchte gerne mit uns beten und ich lade euch ein, gerne mitzubeten und wer kann, auch gerne dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir immer mehr vertrauen mit unserem ganzen Herzen. Und Herr, wir bekennen auch, dass wir das gar nicht wirklich wissen, was es bedeutet, dir zu vertrauen. Herr, lehre uns Vertrauen. Danke, dass es du gut mit uns meinst und dass du für uns das Beste im Sinn hast. Das macht uns Mut für die Zukunft. Wir wollen nicht mit Sorge und Angst, sondern mit Hoffnung und Dankbarkeit in die Zukunft schauen. Nicht, weil wir die Dinge in der Hand haben, sondern weil wir sie dir in die Hand legen. Herr, führe uns in unseren Krisen. Geh du voran, wie du es beim Volk Israel getan hast. Zeig uns den Weg, wo wir keinen Weg sehen. Herr, und wenn du uns dann den Weg zeigst und es sich so wie bei den Israeliten wie eine Sackgasse anfühlt, wollen wir dir dennoch vertrauen. Herr, hilf uns in unserem Unglauben, dir dennoch zu vertrauen. Wir bitten dich trotzdem um Aufbruch. Aufbruch in unserem eigenen Leben, aber auch zum Aufbruch für Schöneich. Für uns als Gemeinde. Herr, erwecke du in diesem Ort Schöneich Menschen, dass sie dich erkennen und deine Liebe für sie spüren und erleben dürfen. Herr Jesus, ich bitte dich, schenke du uns Kraft und Zuversicht. Mit den Brüchen aus der Vergangenheit und für die Brüche, die noch kommen werden. Herr Jesus, ich bitte dich um Hoffnung, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Wenn du führst, dann muss jeder Bruch zum Aufbruch werden. Darum führe du, Herr. Wir legen dir unser Vertrauen hin. Alles in deine Hände, weil du gut führst. Amen.